Was also jetzt in der nächsten Stunde vor uns liegt, sind zwei weitere Schritte, die ich mit Urteilen und Handeln bezeichne. Im Urteil, mein Urteil wird aus der Perspektive einer christlichen Ethik erfolgen. Und im zweiten Teil dieses zweiten Vortrags werde ich dann einige Impulse für das Handeln geben. Und Sie werden merken, dass das nicht die Konkretion erreichen kann, die ein Handbuch für einen bestimmten Unternehmensbereich zum Beispiel bietet oder für eine bestimmte Berufssparte, weil ich hier ja ein sehr breites Publikum anspreche, das sich beruflich und persönlich in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen auch befinden kann. Also jetzt der zweite Schritt, Urteilen, Perspektiven christlicher Ethik. In meiner Darstellung ist deutlich geworden, im ersten Vortrag, dass in den politischen Praktiken von Gender Mainstreaming und Diversity Management ein bestimmtes Verständnis von Menschen in den Vordergrund rückt. Die starke Orientierung auf die Erwerbstätigkeit und den Anteil von Frauen an der Erwerbstätigkeit zeigt, dass wir es hier mit einem sehr ökonomischen Verständnis vom Menschen zu tun haben. Im Lateinischen spricht man vom Homo economicus, das heißt einer Betrachtung des Menschen primär unter der Perspektive, was kann dieser Mensch leisten? Ein Verständnis des Menschen, das sich an der Selbstwirksamkeit der Person orientiert. Das christliche Verständnis vom Menschen widerspricht dem an einem bestimmten Punkt. Und zwar insofern ist ein solches rein ökonomisches Verständnis vom Menschen, das sich primär über die Fähigkeit, etwas zu produzieren, etwas zu leisten, um sich dann im Ergebnis etwas leisten zu können, als eine Verkürzung kritisiert. Ich möchte dem ein Verständnis des Menschen gegenüberstellen, in dem der Mensch ein verletzliches und ein auf andere angewiesenes Wesen ist. Das christliche Verständnis vom Menschen sieht den Menschen nicht als ein Individuum, als eine Insel, sondern immer als das Wesen, das zur Gemeinschaft bestimmt ist. Wir kennen Menschen nur als Wesen, die ihren Eltern das Leben verdanken, die durch die Gemeinschaft von Mann und Frau ins Leben gerufen wurden, die nur erwachsen werden konnten, weil es in den ersten Lebensmonaten, in den ersten Lebensjahren Menschen um sie herum gab, die sie ins Leben hinein begleitet, die sie in ihren Grundbedürfnissen versorgt und die sie mit wichtigen Impulsen an das Leben herangeführt haben. Jede Person ist auf soziale Gefüge angelegt, darauf, aus einer Familie zu kommen, vielleicht auch selbst eine Familie zu gründen und dann in die nächste Generation hinein Leben weiterzugeben. Aber ob wir nun über die Generationen hinwegschauen oder zwischen den Geschlechtern, wir merken, wir sind aufeinander angewiesen. Bevor wir anfangen, etwas zu leisten, sind wir ganz und gar Empfang. Wir erwerben eine Muttersprache dadurch, dass wir hören. Wir verstehen, wer wir selbst sind, dadurch, dass andere sich auf uns beziehen, dass sie reden von uns, auf uns zeigen. So lernt das Kind selbst zu verstehen, dass es ein Ich ist, dass es gemeint ist, wenn sein Name gerufen wird. Das heißt, die Gemeinschaft, in die wir hineinwachsen, ist von grundlegender Bedeutung für unser Menschsein. Dafür, dass wir leben und überleben können. Dass kein Mensch für sich das Ganze abbildet, das sehen wir in einer grundlegenden Weise am Gegenüber von Mann und Frau. Diese Begabung Gottes, die Gott Männern und Frauen schenkt, fruchtbar zu sein und neues Leben hervorzubringen, ist die Grundlage für alle weiteren Ich-Du-Beziehungen, die unser Leben auszeichnen. Also damit ist gesagt, wir sollten nicht alles immer gleich auf die Ehe projizieren, sondern anerkennen, natürlich die Gemeinschaft Mann und Frau ist die Voraussetzung dafür, dass ich in Beziehungen leben kann. Aber unser Leben ist gekennzeichnet durch ganz viele andere Beziehungen, die uns auch noch wichtig sind. die Freundschaften, die wir haben, die Bekanntschaften, die wir haben, das Kollegium, das Team auf der Arbeit, die Kommilitonen im Studium. Kein Mensch bildet für sich das Ganze. Und daher ist es so fatal, wenn der Mensch als ein Individuum betrachtet wird, dessen Bestimmung darin liegt, möglichst viel zu leisten, für sich zu leisten, kurz gesagt, sich selbst zu verwirklichen. Oder anders gesagt, in den Herausforderungen des Lebens sich einfach selbst zu behaupten. Nun, wer von den Zugehörigkeitsbeziehungen zur Familie, zu einem sozialen Grundgefüge absieht, der betont natürlich trotzdem weiterhin die Zugehörigkeit. Aber dann eher die Zugehörigkeit zum Beispiel zu einer Geschlechtsgruppe oder zu einer Identitätsgruppe, zu einer Gruppe, über die ich definiere, wer ich bin. Wenn ich das Loblied singe auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf die Beziehungen, in die wir zunächst mal hineingestellt sind, die wir vielleicht auch gar nicht selbst gewählt haben, dann verkenne ich dabei nicht, dass viele der Beziehungen, die wir leben, auch gestört sind. Denn die Bibel spricht auf den ersten Seiten ja nicht nur davon, dass Gott den Mensch durch sein kraftvolles, schöpferisches Ja ins Dasein gerufen hat, sondern die Bibel spricht auch davon, dass der Mensch sich von Gott als der Quelle des Lebens abgewendet hat. Und so wie die Gottesbeziehung des Menschen zerbricht, dadurch, dass der Mensch sich von Gott abwendet, so zerbricht auch etwas in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch das sehen wir auf den ersten Seiten der Bibel, die Abwendung von Gott. Und dann wenden sich Bruder gegen Bruder, Kain gegen Abel. Und es ist die Grundbestimmung dessen, was wir als Leben in einer gefallenen Welt erfahren. Entzweiung von Gott, Entzweiung zwischen Menschen. Auch das gehört zur Wahrheit über unser Leben, dass nicht alles gut ist. Wenn wir konkret auf die Geschlechterverhältnisse schauen, dann sehen wir auch dort, dass viele historische Facetten der Unterordnung der Frau unter den Mann sich nicht einfach mit einer geschöpflichen Geschlechterdifferenz begründen lässt. Also, das muss irgendwie so sein, weil der Mann ist da das Haupt und die Frau soll ihm folgen. So einfach ist es nicht. Denn vieles, was wir in der Geschichte erlebt haben, an Form der Unterordnung unter der Frau unter den Mann, ist eher Ausdruck mangelnder Unterordnung von Männern unter Christus gewesen. Also Ausdruck der Weigerung von Männern, über sich einen Herrn anzuerkennen, nämlich Jesus Christus. Und sich selbst zum Herrn zu machen, zum Herrn zu erklären, mindestens dann mal über die Frau, über die er Verfügung bekommt. Wir dürfen auch diese geschichtlichen Zusammenhänge nicht ausblenden und nicht einfach aus der Erfahrung der Gegenwart zurückspringen in einzelne biblische Texte und sagen, aber hier steht das, dass das so und so sein soll. Sondern was immer wir in der Bibel lesen, lesen wir in der Perspektive einer 2000-jährigen Geschichte, in der sich Geschlechterverhältnisse ausgeprägt haben, in der biblische Impulse des Miteinanders der Geschlechter überlagert worden sind von politischen, sozialen, ökonomischen Verhältnissen, die nicht unbedingt dem Evangelium entsprechen. Halten wir also fest, der erste Impuls, der in der christlichen Perspektive, der Perspektive christlicher Ethik zu setzen ist, besteht darin, Gott liebt uns Menschen als diese zerbrechlichen, als die verletzlichen Wesen, die nicht in sich stark sind, sondern die ihre Würde darin haben, aufeinander angewiesen zu sein. Wir sind quasi zu Teamplayer zu sein, berufen. Wir sind soziale Wesen, so hat uns Gott in die Welt gestellt. Ein zweiter Impuls im Blick auf das, was ich zu Gender Mainstreaming und Gender Diversity gesagt habe. Es berührt den Aspekt der Einzigartigkeit und der Gleichheit. Ich habe im ersten Vortrag viel gesprochen über Diversity, über Vielfalt, über Diversität. Und meine These wäre, dass es in dem Reden über Vielfalt im politischen und gesellschaftlichen Zusammenhang letztlich um das Herstellen von Gleichheit geht. Wir finden dieses Anliegen ausgedrückt nicht nur in dem Wort Gleichberechtigung, das ja bekanntlich im Grundgesetz verankert ist, sondern Gleichbehandlung, Gleichstellung, gleiche Akzeptanz für alle. Hier kommt das eigentliche Anliegen, tritt hier zutage. In all dem Reden über Vielfalt ist das darunter liegende Muster doch das einer Gleichheit, also Gleichheit herzustellen. Schauen wir uns das etwas genauer an. Nun, nach biblischem Zeugnis hat die Gleichheit aller Menschen ihren Grund in etwas, was ich dem Menschen nicht ansehen kann, was ich nicht im Blick auf die Fähigkeiten einer einzelnen Person feststellen kann, sondern die Gleichheit aller Menschen hat ihren Grund darin, dass Gott ein unbedingtes Ja zum Dasein eines jeden Menschen gesprochen hat. Es gibt keinen Menschen über diese Erde, den Gott nicht liebt. Es gibt keinen Menschen über diese Erde, zu dem Gott nicht sein unbedingtes Ja gesprochen hat. Und zwar sein unbedingtes Ja zum Dasein eines Menschen. Du sollst sein. Seit dem Sündenfall ist das kein unbedingtes Ja mehr zu einem So-Sein jedes einzelnen Menschen. Also da ist vieles an uns, auch an uns Christen, wo Gott sagt, das muss noch weg, bevor du in meine neue Welt eintrittst. Ich will dich lieben, indem ich dich verändere. Und trotzdem ist dieser Grund gelegt, auf dem das Leben eines jeden Menschen steht, ich bin von Gott bejaht. Ich bin von Gott durch sein schöpferisches Ja ins Leben gesprochen. Die Rede von der Einzigartigkeit des Menschen oder wie wir seit der Aufklärung sagen, von der Würde eines jeden Menschen hat genau hier ihre Wurzel. Nun ist durch die neuzeitliche Säkularisierung mehr und mehr die Wahrnehmung dafür verloren gegangen, dass wir von Gott geliebte Menschen sind. Für viele Menschen ist das keine ihr Leben tragende Wirklichkeit. Keine Aussage, die sie sich zu eigen machen. Jedenfalls keine Aussage, die ihnen etwas für ihren Lebensvollzug bedeutet. Aber dieser Verlust des Wissens um das unbedingte Ja Gottes zu uns hat weitreichende Konsequenzen. Denn wir alle sehnen uns danach, dazu zu gehören. Wir alle sehnen uns danach, anerkannt zu werden. Aber wenn wir nicht mehr um diese Anerkennung bei Gott wissen, dann suchen wir die Anerkennung umso stärker bei Menschen. Geht also die Rede von der Einzigartigkeit des Menschen und die theologische Begründung dieser Einzigartigkeit verloren, dann muss die Gleichheitsbehauptung anders abgesichert werden. Und das geschieht in der Neuzeit in einer Weise, in der die Gleichheitsthese mehr und mehr führt in eine Gleichgültigkeitsthese. Wo also der theologische Boden verschwindet oder verschwimmt, du bist von Gott geliebt, wie auch ich von Gott geliebt bin, suche ich das Gleichheitspostulat anders zu begründen. Und das geschieht in einer Weise, die faktisch häufig Gleichgültigkeit ausdrückt. Also du bist so, wie du bist, okay. Deine Überzeugungen sind in Ordnung. Deine Lebensweise, das ist alles okay so. Wir gehen in der Weise miteinander um in unserer Gesellschaft, dass das Wichtigste offensichtlich ist, den anderen stehen zu lassen. Den anderen nicht in Frage zu stellen, in dem, was er glaubt, in dem, was er lebt, in dem, was ihn bewegt, in dem, wovon er überzeugt ist. Das Problem an dieser Gleichheitsvorstellung ist, dass sie letztlich uns Gleichgültigkeit abverlangt. Es gibt viele Fragen im Leben, die kann ich nur vertreten, wenn ich überzeugt bin davon, dass das, was ich vertrete, eine Wahrheit ausdrückt. Und dass ich den anderen daraufhin befragen muss, wie sich das, was er oder sie behauptet, zu einer letzten Wahrheit verhält. Kurz gesagt, es kann für uns im Leben nicht alles gleichgültig sein. Es gibt Wertungswidersprüche, es gibt Überzeugungsgegensätze, die müssen auch ausgesprochen werden dürfen. Aber genau da wird es jetzt eng, genau da wird es jetzt knapp in unserer, schwierig in unserer Gesellschaft, wo Menschen sich ja gerade darüber definieren, über Akzeptanz. Akzeptiere mich einfach als ein Gleicher. Nimm mich einfach so, wie ich bin. Nur wenn zwei letztlich das Gleiche meinen, wenn sie es auch nur unterschiedlich ausdrücken, dann ist einer im Gespräch überflüssig. Man sucht also, dass die Gleichheit von Menschen jetzt eher in Fähigkeiten, in bestimmten Begabungen. Und das Wichtigste ist, zu zeigen, dass letztlich alle Menschen gleich sind. Sie können sich vorstellen, dass Studien darüber, ob es Intelligenzunterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, dass die ein Schlachtfeld sind. Ja? Das ist nämlich ganz stark eine Frage der Fragestellung, des Forschungsdesigns. Was genau möchte ich rausfinden? Was ist überhaupt Intelligenz? Das müsste man da mal aufklären, auch in dem Zusammenhang. Ja? Aber ein starkes Bemühen zu zeigen, nein, da gibt es keine Differenz. Auch Unterscheidung zwischen ethnischen Gruppen funktioniert nicht. Womit hat das zu tun, dass die Gesellschaft oder jedenfalls bestimmte Gruppen in der Gesellschaft so allergisch darauf reagieren, allein schon auf die Frage, ob es nicht vielleicht doch Unterschiede gibt, zum Beispiel zwischen den Geschlechtern? Und ich glaube, wir müssen verstehen, diese Zurückhaltung und auch diese Skepsis gegenüber Ungleichbehauptungen müssen wir verstehen. Es gibt zwei Gründe. Der eine liegt darin, dass historisch betrachtet die Behauptung von Ungleichheit häufig einherging mit einem Überlegenheitsanspruch. Man hat ja nicht einfach gesagt, naja, die da in Afrika, die sind kulturell anders. Oder wenn wir Richtung Amerika schauen, in die Kolonialgebiete, die Indianer oder wo auch immer es hingeht. Es ging ja nie darum, einfach zu sagen, naja, die sind halt anders als wir. Die sind ungleich, die sind nicht so wie wir. Sondern die europäische Perspektive war üblicherweise verbunden mit einem Überlegenheitsanspruch. Zu sagen, wir bringen denen etwas, was die nicht haben. Und in der Spätmoderne ist eine große Skepsis dem gegenüber entstanden, dass Vergleich und die Feststellen von Ungleichheit immer gleich auch mit einem Überlegenheitsanspruch verbunden wird. Ich glaube, das müssen wir verstehen, um hier auch die Empfindlichkeit an dieser Stelle einordnen zu können. Und aus diesem Überlegenheitsanspruch wiederum erwuchs dann eine ungleiche oder unfaire Behandlung von Menschen. Ja? Das heißt, die sind anders, die brauchen keine vollen Rechte. Ja, die können nicht wählen oder die haben keine volle gesellschaftliche Teilhabe. Die sind ja nicht so wie wir. Und diesen Zweischritt müssen wir anerkennen, weil er historisch einfach zunächst mal da ist, die Behauptung von Überlegenheit aus einer westlichen Sicht und dann die Verweigerung bestimmter Rechte oder Teilhabemöglichkeiten für Menschen, die anders sind, weil sie halt nicht sind wie wir. Diese Historie kann und darf man nicht einfach ignorieren. Sie sollte aber jetzt auch nicht moralisierend instrumentalisiert werden. Denn wir müssen, wenn wir die aktuelle Diskussion schauen, genau hinschauen. Es gibt Personengruppen auch in unserem Land, Forscher, Aktivisten, Lobbyisten und so weiter, die genau diese Überlegenheitsansprüche zurückweisen und sagen, nein, das ist nicht wahr. Wir können im Blick auf außereuropäische Gruppen, Kulturen und so weiter nicht einfach sagen, das sei weniger wert, weil es anders ist oder die seien noch nicht so weit wie wir, sondern sie sind einfach anders. Letztlich sind sie uns gleich, jedenfalls ebenbürtig. Das Problem ist, dass in diesen Diskussionen häufig jetzt wiederum ein Überlegenheitsanspruch markiert wird, nämlich ein moralischer Überlegenheitsanspruch. Dass Menschen, die die Diskussion so, wie sie aktuell läuft, befragen und sagen, Moment mal, vielleicht braucht es doch nochmal eine andere Zuordnung von Gleichheit und Einzigartigkeit des Menschen. Vielleicht hat das doch sehr viel stärker mit Gott zu tun, als wir uns das eingestehen wollen. Vielleicht ist es sogar gut, wenn es Unterschiede gibt. Das muss nicht mit einem Überlegenheitsdenken einhergehen, sondern das kann ja auch eine Wertschätzung von Reichtum einschließen. Wer also die Diskussion, wie sie aktuell läuft, in Frage stellt, dem begegnet häufig ein moralischer Überlegenheitsanspruch in bestimmten Gruppen, die sagen, du hast es einfach nicht verstanden, worum es geht. Wenn du noch nicht postkolonial denkst, wenn du immer noch sexistisch denkst, dann passt das nicht mehr in diese Zeit. Und so begegnet uns quasi innerhalb der westlichen Kultur ein neuer Überlegenheitsdiskurs, der sich festmacht in der Differenz zwischen Menschen, die sagen, die sich auf der Seite des Guten verorten und anderen Menschen, die sich in diese Mainstream-Diskurse nicht einfinden wollen, weil sie einfach zurückfragen, weil sie sagen, Moment mal, bedeutet das Verständnis von Gleichheit, das ihr kommuniziert, wirklich, dass wir diese ja, Gendersprache und manches andere tatsächlich brauchen? Durch die Hintertür kehren also Überlegenheitspostulate zurück gegenüber denjenigen, die sich einem politisch korrekten Verständnis von Vielfalt oder eben auch von Gleichheit verweigern. Hier ist es die Aufgabe christlicher Ethik, kritisch zurückzufragen. Und Menschen, die so argumentieren, selbst auf ihren moralischen Überlegenheitsanspruch hinzuweisen, während sie alle anderen Überlegenheitsansprüche zurückweisen. Durchaus auch zu fragen, was verschwindet aus dem Gespräch mit anderen, wenn Gott als der, der uns gleichermaßen und unbedingt als Menschen liebt, wenn der aus der Gleichung rausgenommen wird. Und damit bin ich bei einem dritten Impuls christlicher Ethik zum Miteinander von Männern und Frauen jetzt noch einmal sehr viel konkreter. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass es eine nicht enden wollende Flut von Studien gibt, die auf unterschiedliche Weise danach fragen, gibt es sowas wie biologische Differenzen zwischen Mann und Frau? Damit ist jetzt nicht nur einfach das Körperbild, die Körpergestalt gemeint, sondern durchaus auch psychologische, neurologische Differenzen zwischen Männern und Frauen. Und es besteht eine gewisse Tendenz zur Polarisierung, in der einige sagen, bleiben wir mal bei den biologischen Fakten. Das ist doch offensichtlich, dass es da Differenzen gibt, dass Männer und Frauen auch unterschiedlicher Nähe zur Empathie haben, zum abstrakten Denken und so weiter. Also viele Aspekte, die hier ins Spiel gebracht werden. Und auf der anderen Seite schlichtweg jede Differenz bestritten wird, und zwar mit der Aussage, da, natürlich erleben wir Differenz von Mann und Frau, aber die sind gesellschaftlich konstruiert. Das ist eher eine Folge ja, der Art und Weise, wie wir Sprache gebrauchen. Dadurch, dass wir uns als er oder sie bezeichnen, ist quasi diese Zweigeschlechtlichkeit vorgebildet. Die hätte gar nichts mit der Biologie oder der Natur zu tun, sondern das sei einfach ein sprachlich verstärkter, eine sprachlich verstärkte Suggestion, der wir erliegen, dass wir sozusagen alles durch die Brille der Zweigeschlechtlichkeit betrachten. Nun, mein Vorschlag ist hier, die Pole zu vermeiden und einen Weg in der Mitte zu beschreiben. Denn was einen Menschen ausmacht, dafür sind doch mindestens zwei Komponenten von Bedeutung. Das eine ist tatsächlich, die, wie ein Mensch gemacht ist, sage ich jetzt mal etwas umgangssprachlich, und das zweite, was er oder sie aus seinem Leben macht. Also wenn man das mit Fremdwörtern ausdrücken will, dann hat jeder Mensch, sage ich mal, bestimmte Konstitutionsbedingungen und dann ist er selbst konstruktiv im Leben teil. Am Leben beteiligt. Das ist die Spannung, in der wir uns bewegen. Es gibt Dinge, die bringen wir ins Leben mit. Wir können uns das an einfachen Sachverhalten deutlich machen. Nehmen wir den Biorhythmus zum Beispiel. Ich vermute, keiner von Ihnen hat sich wirklich seinen eigenen Biorhythmus ausgesucht. Also ich als jemand, der gerne früh aufsteht und dann später am Abend aber nicht mehr sonderlich produktiv tätig sein kann, entgegen anderen Menschen, die sagen, ich brauche morgens sehr lange, bis ich in die Gänge komme, aber abends, dann laufe ich zur Höchstform auf. Das sind Unterschiede, die einfach da sind, ohne dass wir uns sie ausgesucht haben. Dieser Biorhythmus gehört zu den Konstitutionsbedingungen unseres Daseins. Es gibt beim Essen Geschmacksvorlieben, die wir uns auch üblicherweise nicht ausgesucht haben. Einige Menschen, die abends dann vielleicht bei einem netten Gespräch gerne was Salziges knabbern und andere, die was Süßes bevorzugen. All das gehört ganz runter auf alltägliche Zusammenhänge runtergebrochen zu unserem Dasein dazu. In letzter Konsequenz natürlich auch so großartige Dinge wie unsere Zugehörigkeit zu einem Geschlecht. Ja? Unsere bestimmte Fähigkeiten, über die wir verfügen oder über die wir auch nicht verfügen und in denen wir uns dann ergänzen. Und gleichermaßen ist da die zweite Säule, die ist überhaupt nicht zu bestreiten. Natürlich ist unser Miteinander von Mann und Frau, von Männern und Frauen, stark gesellschaftlich mitkonstruiert. Wir alle wachsen hinein in ein Rollenverständnis. Wir alle gewinnen ein Selbstbild von mir als Mann oder von mir als Frau anhand der Beziehung, die ich zu meinen Eltern habe, anhand der Beziehung zu den Personen, die mich prägen im Leben. Das heißt, im Englischen spricht man von Nature and Nurture, ja, also von der Natur und der sozialen Prägung, die ich bekomme. Und diese beiden Faktoren sollte man überhaupt nicht sinnvollerweise gegeneinander ausspielen, sondern anerkennen, dass sie beide dazu beitragen, dass ich am Ende die Person bin, die ich bin. Wenn wir nun tatsächlich mal uns das männliche und das weibliche Geschlecht anschauen, dann gibt es meines Erachtens durchaus Differenzen, ohne dass ich jetzt hier das Kampffeld betreten will, welche das im Einzelnen sind. Wir müssen uns trotzdem im Blick auf bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Fertigkeiten, über die Männer und Frauen verfügen, eins deutlich machen. Also die Aussage jetzt, Frauen seien empathischer. Männer würden schneller auf der Sachebene die Auseinandersetzung suchen und stärker in Systemen, also eher abstrakter denken. Das mag ja so sein. Aber das sind zunächst mal statistische Aussagen. Ich habe mehrfach in meiner Tätigkeit als Professor mit Studentinnen zu tun gehabt, die in ihren mathematischen Fähigkeiten praktisch ihren gesamten Kurs geschlagen haben. Das ändert zwar nichts daran, dass auf der Ebene der Bundesländer, der Bundesrepublik und dann global betrachtet, die Mathematik-Olympiade fast ausschließlich unter Männern ausgetragen wird. Aber es erinnert uns daran, Aussagen zum Beispiel über mathematische Fähigkeiten, über technische Fähigkeiten, über sprachliche Fähigkeiten sind zunächst mal statistische Aussagen. Sie besagen lediglich, die Mehrzahl der Geschlechtsangehörigen kann das besser oder ihr fällt es leichter, diese Fähigkeit auszuüben, als der Mehrheit des anderen Geschlechts. Es ist keine Aussage über eine konkrete Person. Diese konkrete Person kann mich nämlich in meinem Geschlechtsstereotyp, in meinem Vorverständnis von Männlichkeit oder Weiblichkeit überraschen oder auch enttäuschen. Weil ich merke, okay, die Person ist gar nicht, was ich typischerweise über Frauen denke, oder diese Person ist gar nicht, was ich typischerweise von Männern erwarte, sondern die ist so anders. Und es ist wichtig zu verstehen, dass es sich hier nicht um Fähigkeiten von einzelnen Personen, sondern über statistische Aussagen über alle Männer oder über alle Frauen handelt, die nie ausschließen, dass eine einzelne Person, eine einzelne Angehörige dieses oder jenes Geschlechts eher eigentlich die Fähigkeit der anderen Seite aktualisiert. Zweitens ist festzuhalten, hier im Verhältnis von Männern und Frauen, auch wenn es diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, bleibt ja immer noch die Frage, was daraus folgt. Wenn wir bei Männern und Frauen aufs Ganze betrachtet nur statistische Aussagen treffen können, dann muss das bedeuten, dass Männer und Frauen, Mädchen und Jungen, gleiche Chancen bekommen, sich in der Präferenz, in der Neigung, die ihnen eigen ist, auch zu entwickeln. Das heißt, das, was wir in früheren Jahrhunderten hatten, das lädt überhaupt nicht zur Verklärung ein, ja, indem man dann sagte, naja, also die Jungen kriegen die höhere Schulbildung, weil die müssen dann einen Beruf ergreifen auch, der die gesamte Familie unterhalten kann. Und die Mädchen, das reicht eine einfache Bildung, weil für Haus und Hof und Herd reicht ja eine bestimmte Grundbildung, eine Elementarbildung gewissermaßen. Und das ist eine Ungerechtigkeit gegenüber all den Frauen, die sagen, Moment, ich habe andere Vorstellungen für mein Leben. Statistisch mag das ja so sein, aber ich möchte gerne gleichziehen mit den Männern. So. Und das war ein Kampf von über ja mehr als 100 Jahre, seit dem 19. Jahrhundert bis zum 20. Jahrhundert, ein intensiver Kampf darum, die Zulassung von Frauen zum Hochschulstudium und so weiter. Ganz vieles, was wir heute, also was Frauen jedenfalls, wir auch Männer für selbstverständlich halten, an Gleichberechtigung, ist ein Kampf, der über mehr als 100 Jahre ausgefochten ist und der, das muss man zumindest für den deutschsprachigen Bereich sagen, gegen den Widerstand von Christen durchgesetzt wurde. Auch das gehört hier zur historischen Wahrheit. Es geht also darum, dass Männer und Frauen zunächst mal gleiche Chance bekommen und damit ihnen wirklich die Freiheit gegeben wird, eine Entscheidung zu treffen, gemäß den eigenen Neigungen, Talenten und Vorlieben. Heute würde ich behaupte, dass wir diese Chancenfreiheit in den westlichen Staaten, dass wir sie in Deutschland grundsätzlich haben. Jungen Frauen und Männern steht heute eine historisch nie zuvor gekannte Vielzahl an Berufslaufoptionen, an Berufsbahn und Berufslaufbahnmöglichkeiten offen. Und jetzt kommt der eigentlich interessante Punkt. Wir haben ein Mehr an Freiheit, an individueller Freiheit, an Entscheidungsfreiheit als je in der Geschichte zuvor. Und gerade vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, dass sich die Geschlechterungleichverteilung in den Ausbildungsberufen und den Studienfächern eher noch verstärkt. Zwar stellt sich, das ist jetzt sehr knapp formuliert, das muss man im Einzelnen genauer anschauen. Bei den Studienfächern zum Beispiel gibt es Studienfächer, bei denen durch die Zulassung von Frauen zum Hochschulstudium quasi eine ungefähre Geschlechtergleichheit sich eingestellt hat. Das sind Fächer zum Beispiel wie Medizin, inzwischen allerdings schon eine knappe Mehrheit auch an Frauen, die Medizin studieren, Jura, Betriebswirtschaft und so weiter. Es gibt also Fächer, die sind wirklich gemischt. Aber das ist jetzt weniger bemerkenswert. Viel bemerkenswerter ist der Sachverhalt, dass es weiterhin Studienfächer gibt, die sehr stark geschlechterpolarisiert sind. Ja, wo sehr deutlich wird, okay, alles, was so stärker in den sozialen Bereich geht, wo es um die Arbeit am Menschen geht, direkt am Menschen, gibt es eine sehr viel stärkere Neigung von Frauen, einen solchen Studiengang zu wählen, wogegen wir in den ingenieurwissenschaftlich-technischen Bereichen unverändert eine ganz klare Dominanz männlicher Studierender haben. Ähnliches zeigt sich in den Ausbildungsberufen, ja, dass also, sag ich mal, die Extreme sind quasi Kfz-Mechatroniker, 99% Männer, und Zahnarztgehilfe, 99% Frauen. Und da haben wir auch breite Berufsfelder, die quasi geschlechtersegregiert sind, also aufgeteilt zwischen den Geschlechtern. Das ist die eigentlich bemerkenswerte Entwicklung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten herauskristallisiert hat. Und ich betone nochmal, sie hat sich herauskristallisiert unter dem Vorzeichen einer größeren Chancengleichheit. Insofern ist es problematisch, wenn der Staat hier dauernd lenkend eingreifen möchte, weil vielleicht gar nicht so sehr die Chancengleichheit erwünscht ist, sondern eine Ergebnisgleichheit, wie ich es im ersten Vortrag gesagt habe. Also eine gleiche Repräsentanz von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen, am liebsten sozusagen in allen Bereichen die Gleichverteilung der Geschlechter. Es ist nicht wirklich einzusehen, warum das ein Fortschritt sein soll. Vor allem, wenn junge Frauen, wenn Männer, wenn sie diese Gleichverteilung gar nicht wünschen in ihren Lebensentscheidungen, ausweislich ihre Lebensentscheidung. Ein weiteres, was hier zu sagen ist, es sollte auch nicht nur darum gehen, sag ich mal, moderne Männerbilder zu fördern. Da gibt es Preise für, inzwischen gibt es Väterpreise in Deutschland, ja, für Väter, die eben ganz bewusst oder aus welchen Gründen auch immer, das wird ja nicht überprüft, sich für das Dasein als Familienvater entscheiden, der Frau die Erwerbstätigkeit überlassen. Also diese Rollenmodelle werden sehr, sehr stark gefördert und prämiert, könnte man fast sagen. Und es gibt sie, insofern gibt es auch wirklich Menschen, die diese Preise und Auszeichnungen bekommen. Aber es ist nicht zu übersehen, dass es sehr stark favorisiert einen bestimmten Lebensentwurf, von dem man sagen muss, okay, er ist einer unter mehreren und es ist meines Erachtens keine staatliche Aufgabe, hier eine Präferenz vorzugeben, sondern Menschen wirklich ihren eigenen Entscheidungen hier in diesem weltlichen Bereich auch Raum zu geben. Wenn wir das aus einer christlichen Perspektive anschauen, dann können wir auf der einen Seite sagen, ja, wir haben den Schöpfungsbericht, wir haben die Zusage, die Aussage des Textes, dass Gott den Menschen als Mann und Frau sein Ebenbild erschaffen hat, Mann und Frau zueinander stellt, dass sie gemeinsam diese Welt gestalten und bewahren, dass sie gemeinsam Repräsentanten Gottes auf der Erde sind. Das sagt, trifft eine Aussage über dieses Gegenüber der Geschlechter. Aber dann nehmen wir vielleicht auch aus den paulinischen Briefen diese Aussagen, die Paulus trifft über die Charismen, über die Geistesgaben. Denn die Geistesgaben werden unterschiedlich verteilt vom Geist Gottes. So schreibt es Paulus. Aber diese Geistesgaben dienen eben nicht dazu, dass ich mich selbst behaupte vor den anderen, weil ich sage, schaut mal, was ich für eine Gabe empfangen habe. Die Gaben des Geistes dienen nicht der Selbstbehauptung, sondern sie dienen der Selbsthingabe. Weil wir uns in ihnen einander ergänzen. Weil die Gaben miteinander Gemeinde ausmachen. Und weil sie einen auf den anderen verweisen. Ein jeden mit der Gabe, die er oder sie empfangen hat. So viel zum Miteinander von Männern und Frauen. Hier gäbe es noch viel mehr zu sagen, aber ich will es bei diesen Impulsen belassen. Ich möchte einen Blick richten jetzt auf das Miteinander der Generation. Auch das spielt im Gender Mainstreaming ja eine wichtige Rolle, insofern als dass Kinder überwiegend als ein Hemmnis erscheinen. Nämlich als ein Hemmnis dafür, dass die Humanressource Frau sich ganz und gar dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen kann. Ich habe das mal beschrieben, Kinder, die Zukunft im Heute. Nun, in der Generationenfolge erleben Menschen ja ihre eigene Endlichkeit. Sie durchschreiten den Lebensbogen, der sich mit dem der Elterngeneration auf der einen Seite und der Kindergeneration auf der anderen Seite überschneidet. Das heißt, natürlich jetzt wiederum statistisch, nicht in jedem einzelnen Fall, aber durchleben wir einen Bogen, in dessen Verlauf unsere Eltern sterben und unsere Kinder geboren werden. Und auch hier zeigt sich, wie wir aufeinander angelegt sind, nicht nur im Miteinander der Geschlechter, sondern auch im Miteinander der Generation. Meines Erachtens bedeutet dies, dass gesellschaftlichen Akteure und auch die Politik das Leben in Familien fördern und unterstützen sollen. Also nicht einer beliebigen Vielfalt an Lebensformen, sondern eine Förderung derjenigen Lebensform, in der Menschen unterschiedlichen Geschlechts und Menschen, die unterschiedlichen Generationen angehören, füreinander Verantwortung übernehmen. Ich bin mir sehr darüber im Klaren, dass die Vorstellung von, sag ich mal, Verantwortungsgemeinschaften immer mehr entgrenzt wird. Und wenn wir das Gegenüber der Geschlechter oder das Gegenüber der Generation rausnehmen, dann wird der Ausdruck uferlos. Also ich sag mal, wenn man jetzt sagt, Familie ist da, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, dann ist auch jeder Jugendfußballverein Familie, denn dort übernehmen Erwachsene Verantwortung für Kinder. Und zwar einige Stunden die Woche, und das können ja je nach Liga auch sehr viele Stunden der Woche sein. Ich wäre ausdrücklich gegen eine solche Erweiterung des Familienverständnisses oder das Auflösen der Familie in Verantwortungskreise, wie die Bertelsmann-Stiftung das mal genannt hat, weil sie aus dem Blick verliert, was hier geschieht. Dass Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, jetzt im Miteinander der Geschlechter, ein Miteinander für Menschen, die sie sich nicht ausgesucht haben. Also ich sag mal, ich habe ja meine Kinder nicht ausgesucht, sondern die Geburt jedes Kindes ist ja irgendwie auch ein Überraschungspaket, was man dort bekommt. Und wenn man dann im Laufe der Jahre sieht, wie entwickelt sich das Kind, wie verhält es sich, sag ich mal, in der Ähnlichkeit zu den Geschwisterkindern? Was hat es vom Vater, was hat es von der Mutter mitbekommen? Ja? Hier ist gerade diese Unverfügbarkeit wesentlich für das Miteinander. Und im Verhältnis der Geschlechter zueinander ist ein gar nicht mehr in unsere Zeit passender Ansatz, hier eben zu sagen, das, was Mann und Frau in der Ehe eingehen, ist ein Versprechen, das nicht auf Widerruf angelegt ist, sondern das ein vorbehaltloses Versprechen ist. In den guten wie in den schlechten Tagen will ich zu dir stehen. In den guten wie den schlechten Tagen wollen wir zusammenbleiben. Die Tendenz der heutigen Politik ist aber nicht, die Zusammengehörigkeit in der Familie zu betonen, sondern das Gegeneinander der Akteure innerhalb der Familie. Haben Sie mal darüber nachgedacht, was hinter dem Projekt Kinderrechte im Grundgesetz anderes steht, als die Vorstellung, dass der Staat anwaltlich für die Kinder Rechte gegen deren Eltern wahrnimmt? Das heißt, hier wird die Familie nicht mehr als eine Einheit betrachtet, sondern sie wird so betrachtet, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe. Hier treten nur noch Individuen in Erscheinung, die gegenüber einer anderen Person Rechte haben. Und zwar nicht irgendeiner Person gegenüber, sondern wo Kinder sogar gegenüber ihren eigenen Eltern Rechte haben, obwohl der Gedanke von Familie eigentlich ist, dass Eltern die Rechte ihrer Kinder wahrnehmen gegenüber dem, was nicht Familie ist. Dieses Auseinanderdividieren von Familien schwächt letztlich Familien. Und ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es dysfunktionale Familien gibt, dass es Missbrauch auch in Familien gibt. All das will ich nicht in Abrede stellen. Ich glaube aber, dass diese Missstände angegangen werden können, ohne dass es Kinderrechte im Grundgesetz braucht. Nachweislich haben die optimalen Entwicklungsbedingungen weiterhin statistisch Kinder, die in stabilen elterlichen Beziehungen aufwachsen, die dort Aufmerksamkeit, Zuwendung und wirklich auch Erziehung erfahren. Vor diesem Hintergrund, dass Soziologen das durchaus so sagen können, ja, also in solchen verlässlichen, stabilen Beziehungen aufzuwachsen, ist für den Staat, betrachtet auf die Lebensspanne der Kinder, billiger als jede Form von Dysfunktionalität. Vor diesem Hintergrund ist überraschend, dass es nicht sehr viel stärker Programme, auch staatliche Programme der Familienstärkung, der Familienförderung gibt. In dem Sinne als rein wirtschaftlich betrachtet. Man sagt, je mehr wir investieren in stabile Paarbeziehungen, umso weniger kostet uns das Kind am Ende. Ja, es ist eine sehr wirtschaftliche Betrachtung, aber das ist legitim, wenn der Staat sozusagen über Mitteleinsatz nachdenkt. Was weiterhin Kindern wirklich hilft auf dem Weg ins Leben, ist, wenn vor der Bildung der Kinder die Bindung von Kindern kommt. Und das ist verrückt. Obwohl wir das wissen, ist es verrückt, was da in unserem Land geschieht. Dass all die Programme, die eingespurt wurden, im Blick auf die Ausweitung von Kitas, einem flächendeckenden Netz von Kindertageseinrichtungen, dass sie begründet werden damit, dass Kinder in diesem jungen Alter wie Schwämme sind. Die muss man nur frühzeitig bilden, am besten im Kindergarten schon mit der ersten Fremdsprache anfangen. Jeder, der im Schulbereich arbeitet, und ich würde mich jetzt hier auch im tertiären Bildungssektor verorten, würde sagen, ja, kann sein, dass das einzelnen Kindern auch irgendwie noch weiterhilft. Was ich sehe, ist, dass mit jeder Studentengeneration, die ich hier betreue, immer weniger die deutsche Sprache beherrscht wird. Und da rede ich jetzt von Muttersprachlern, da rede ich jetzt nicht von Studierenden mit Migrationshintergrund. Also, was ich sagen möchte, ist, dass bevor wir anfangen mit Bildungsarbeit an den Kindern. Das Fundament ihres Lebens gelegt wird in verlässlichen Bindungen zu Bezugspersonen, die gleich bleiben. Und jeder, der auch nur ein bisschen Einblick hat in den Bereich der Kitas, weiß, dass es unter den gegebenen Umständen schlicht nicht möglich ist, Kindern eine verlässliche pädagogische Bezugsperson anzubieten. Dafür ist die Fluktuation in dem Bereich viel zu stark. Dazu ist der Personalmangel in dem Bereich viel zu stark. Bindung vor Bildung. Der erste Raum der Ausbildung verlässlicher, von Vertrauen getragener Beziehungen ist die Familie. Und deshalb sollte die Familie gestärkt werden. Der Ausbau der Fremdbetreuung für Kleinkinder kehrt das Verhältnis von Bindung und Bildung komplett um. Ohne dass es freilich in seinem verdrehten Anspruch diesen verdrehten Anspruch auch realisieren könnte. Lieselotte Ahnert, eine aus der DDR stammende Kinderpsychologin, hat eine umfangreiche Wiener Krippenstudie ausgearbeitet. Der Zwischenbericht, der zunächst erschien, im Internet nicht mehr zu finden ist, stellte sehr deutlich heraus, dass der Krippenaufenthalt für unter Dreijährige für Kinder eine enorme Stressbelastung darstellt. Je jünger das Kind und je länger es in der Einrichtung ist, desto höher steigt der Cortisolspiegel im Tages- und im Wochenverlauf. Wir muten das Kindern sehenden Auges zu. Die letzte Fassung dieser Wiener Krippenstudie ist dann in der Aussage diesbezüglich nicht mehr ganz so deutlich, aber sie kehrt sie auch nicht um. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit Stressoren zu tun, die sich in der Fremdbetreuung einstellen und die sich in gleicher Weise nicht einstellen da, wo Kinder verlässlich von ihren eigenen Eltern betreut werden. Alle Studien, in denen Kinder nach ihren Wünschen gefragt werden, solche Studien gibt es, ja, also der Geolino Kinderwertemonitor wäre solche Umfrage, alle Studien, in denen Kinder nach ihren Wünschen gefragt werden, weisen aus, ich wünsche mir mehr Zeit mit meinen Eltern. Ich wünsche mir also nicht, dass beide 36 Stunden die Woche arbeiten, sondern ich wünsche mir mehr Zeit mit meinen Eltern. Und ich sage es dazu, das wird nicht nur im Blick auf die Mütter artikuliert, das wird auch im Blick auf die Väter artikuliert, die hier tatsächlich auch gefragt sind, auch in ihrem Rollenbild, in ihrem Selbstverständnis gefragt sind. Langzeitstudien schließlich belegen die negativen psychosozialen Folgen der frühkindlichen Kinderbetreuung, die meines Erachtens nicht zu leugnen sind. In einem Buch, in das ich nochmal hineinblätterte, hieß es, berufstätige Frauen haben sich auf Kosten der Kinder emanzipiert, nicht auf Kosten der Männer. Ich will den Satz nicht in Frage stellen, ich habe mir aber eine Ergänzung dazu notiert. Berufstätige Männer haben das unterstützt und gefördert, weil diese Form der Emanzipation ihr eigenes tradiertes Rollenverständnis unangetastet lässt. Das ist also keine ganz einseitige Geschichte, ja? Emanzipation auf zu Lasten der Kinder, das mag man den Frauen in die Schuhe schieben wollen, aber man wird hier auch sagen müssen, naja, diese Form der Emanzipation berührt natürlich das männliche tradierte Selbstbild nicht. Wenn man die Kinder an den Staat quasi abgibt, dann kann ich ja unverändert weitermachen, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Kein Mitarbeiterteam, so würde ich sagen, kann tatsächlich einem Menschen geben, was ihm seine Kinder oder seine Angehörigen geben können. Das heißt, wenn es im Leben hart auf hart kommt, dann wissen wir, wo wir gehalten und wo wir getragen werden. Der Fokus auf Erwerbsarbeit, der Fokus auf die Teams, von denen ich Teil bin, verstellt die Wirklichkeit dafür, dass die Beziehungen, die uns halten im Leben, die Beziehungen, denen wir Trost, Aufmunterung, Zuspruch, Stärkung erfahren, dass das familiäre Beziehungen sind, dass das private Beziehungen sind, in denen wir stehen. In letzter Konsequenz also geht es, damit biege ich hier in diesem Punkt in ein Zwischenfazit ein, in der Diversitätsdiskussion, in der Diskussion um Gleichheit, dass Gleichheit wichtig ist in unserer Gesellschaft, geht es in letzter Konsequenz um eine Infragestellung der Familie. Warum das? Nun, die Familie ist der natürliche Hort der Ungleichheit. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Die Familie ist der natürliche Hort der Ungleichheit. Wenn Sie Kinder haben, haben Sie vielleicht den Anspruch gehabt, alle Kinder gleich zu erziehen. Haben Sie das gemacht? Das ist ja gar nicht möglich, weil das erste Kind wächst zunächst als ein Einzelkind heran. Und zwar so lange, bis das erste Geschwisterkind geboren wird. Das heißt, die Ungleichheit in der Familie ist darin angelegt, allein darin, dass es eine bestimmte Geschwisterkonstellation gibt. Und dass Forscher sagen, natürlich macht es einen Unterschied, ob ich ein Erstgeborener bin, ob ich ein Sandwich-Kind in der Mitte bin, ob ich ein Nachkömmling bin und so weiter. Die Familie ist der natürliche Hort der Unreinheit, der Ungleichheit. Und Friedrich Engels hat Verfechter einer kommunistischen Gesellschaftsordnung hat sehr klarsichtig erkannt, dass für die Durchsetzung eines kommunistischen Gleichheitsideals die Familie zerstört werden muss. Denn sie ist, ich wiederhole mich, der natürliche Hort der Ungleichheit. Wer nicht Chancen, sondern Ergebnisgleichheit will, der muss daher die Familie zerstören oder zumindest so weit schwächen, dass nur noch politisch erwünschte Funktionen, die die Familie preisgünstiger als der Staat wahrnehmen kann, wie bestimmte Pflegeleistung, dass sie nur noch politisch erwünschte Funktionen wahrnimmt, aber nicht mehr der Ort ist, an dem Menschen eine Persönlichkeit werden, die sich eben nicht vermessen lässt und die im Vergleich mit anderen nicht aufgeht. Bei der am Ergebnis nicht steht, so, jetzt bist du endlich gleich. Ein weiterer Punkt, den ich hier nennen will, ist der Rang der sexuellen Identität. Ich habe das im ersten Vortrag angesprochen, den Ansatz der sexuellen Vielfalt, der Vervielfältigung der Geschlechter. Auch dazu ein kurzes Wort aus der Perspektive christlicher Ethik. Nun, Sexualität ist eine gute Gabe Gottes. Das ist vielleicht in christlichen Gemeinden auch über lange Zeit zu undeutlich oder nur leise gesagt worden. Aber Sexualität ist eine gute Gabe Gottes. Sie nimmt Menschen erst da gefangen, wenn Menschen sich über sie definieren, wenn sie von der Sexualität erwarten, dass sie ausdrücken kann, was sie als Person im tiefsten ausmacht. In keinem anderen Bereich menschlichen Selbstverstehens und Selbsterlebens hat sich die Gesellschaft und haben sich Teile der Kirche so weit von Gottes guten Lebensordnung entfernt. Es ist sehr schwierig geworden, Gottes gute Lebensordnung für die Menschen zu plausibilisieren, zu kommunizieren. Dazu haben ohne Zweifel auch zahlreiche Missbrauchsskandale beigetragen, die zwar ein gesamtgesellschaftliches Phänomen waren und sind, bei denen aber die Kirchen jetzt auch nicht als die Leuchttürme positiv herausgestochen sind. Diese Missbrauchsskandale werden heute oft als moralische Legitimation genommen, sich von tradierten Sexualnormen zu entfernen. Wir können den Zusammenhang aktuell in der Diskussion innerhalb der katholischen Kirche beim synodalen Weg sehr gut verfolgen, ja, dass, sag ich mal, die Öffnung der Sexualethik damit begründet wird, dass gesagt wird, da ist so vieles falsch gelaufen, auch innerhalb der katholischen Kirche, auch im Bereich dessen, was zwischen Priestern und Laien gelaufen ist und so weiter. Also wir brauchen hier eine ganz neue Sexualmoral. So. Und die Stärke dieses Ansatzes speist sich hauptsächlich aus der moralischen Verurteilung dessen, was da auch zu Recht verurteilt werden muss. Nach biblischem Verständnis aber hat Sexualität im von Gott vorgesehenen Rahmen eine zwei Menschen miteinander verbindende Bedeutung. Wogegen der Ausdruck sexuelle Identität er aussagen will, worin ich mich von allen anderen Menschen unterscheide. Nun, richtig ist ohne Zweifel, und auch das musste das Christentum lernen, richtig ist, Identität ist nicht eine Frage nur des Geistes, wogegen der Leib von nachrangiger Bedeutung ist, auch wenn es vielleicht auch unter dem Einfluss Augustins diese Herabwürdigung, diese Zurücksetzung des Leibes gab, sondern wichtig ist zu sehen, ich bin mein Leib. Aber ich bin dieser Leib nicht im Modus des Besitzens, sagen, ich besitze meinen Leib, sondern ich bin mein Leib in der Zugehörigkeit zum Leib Christi. Das ist das, was meine Identität als Christ jedenfalls ausmachen soll. Ich bin dieser Mensch, ich bin diese Person, ich bin mein Leib in der Zugehörigkeit zum Leib Christi. Ich gehöre nicht mir selbst, sondern Christus, der das Haupt der Gemeinde ist. Und ich will auf eins hinweisen, wenn wir beim Thema sexuelle Identität sprechen, es ist leicht, Menschen zu kritisieren oder Menschen abzuschreiben, die sich über ihre Sexualität identifizieren. Wir als Christen empfinden das als problematisch, aber wir müssen verstehen, in dieser Identität drückt sich ein Verlangen aus, das jeder Mensch hat. Das Verlangen, dazuzugehören. Das Verlangen, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die meinem Leben Sinn gibt, in der ich Anerkennung empfinde. Jeder Mensch sehnt sich danach. Wenn wir kritisieren, dass die Sexualität zum Identitätsmarker wird, dann ist es wichtig, dass wir die Identität in Christus anbieten. Denn kein Mensch wird seine Identität aufgeben, bevor er nicht eine bessere gefunden hat. Und das bedeutet, dass auch in diesen aufgeladenen sexualpolitischen Diskussionen das Evangelium von einer ganz großen Bedeutung ist. Weil hier erfahren wir von unserer Zugehörigkeit zu Christus. Mit unserem ganzen Leib, mit Leib und Seele, mit Haut und Haar gehören wir diesem Herrn und dürfen in dieser Zugehörigkeit unsere Identität entdecken. Wir laden Menschen ein dazu, sich in dieser Identität zu beheimaten. Und dann wird die Sexualität auch den Raum finden, den Platz finden, der ihr zugehört. Ich habe mir viel Zeit genommen für diesen zweiten Punkt des Urteils aus theologisch-ethischer Perspektive und werde deshalb jetzt meinen dritten Punkt, der auch stärker in die Diskussion hineinführt, kürzer halten. Drittens, das Handeln. Ich habe es unterschrieben, das Unternehmen mit Mensch. Und das sind jetzt nur noch einige wenige Gedankenstriche, die ich andeuten möchte. Zunächst schaue ich mal im Blick auf die Praxis Richtung unternehmerisches Handeln. Wer anerkennt, dass die Gleichheit aller Menschen in Gottes Ja zu ihrem Dasein gründet, der kann die Vielfalt an Gegebenheiten und Begabungen von Menschen durchaus als Reichtum anerkennen. Nicht jede Art von Vielfalt. Es braucht immer einen Wertekompass und einen Begründungsrahmen. Aber grundsätzlich muss uns Vielfalt keine Angst bereiten. Denn wer Menschen nicht idealisiert, sondern darum weiß, dass wir als Sünder von Gottes Vergebung leben, der muss aber auch anerkennen, dass zwischenmenschliche Verhältnisse gestört sind, dass sie von der Störung der Gottesbeziehung immer mit betroffen sind. Daher dürfen menschliche Programme von Diversity Management nicht mit einem, sag ich mal, messianischen Glanz versehen werden, als Heilsprogramme präsentiert werden. Sie sollten aber durchaus auf ihr Potenzial zum Gemeinwohl beizutragen geprüft werden. Der Fokus sollte dabei sehr stark liegen auf der Berücksichtigung einer Gruppe, die nicht als ein eigenes Vielfaltskriterium genannt ist, nämlich der Familie. Es ist interessant, darauf hat Udo De Fabio, ein früherer Verfassungsrichter, einmal hingewiesen, es ist interessant, dass der Familienförderung keinen politischen Rang hat, in gleicher Weise wie das andere Kriterium bei der Vielfaltsförderung erfahren, obwohl man sagen kann, naja, wir haben ja weniger ein Problem, sag ich mal, des Vorankommens von Frauen in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, sondern eher von Müttern, von Personen, die eben nicht diesen glatt männlichen Musterlebenslauf haben. Insofern sollte unser Beitrag als Christen immer wieder auch die Frage sein, was bedeuten unternehmerische Entscheidungen für Menschen, die Teil einer Familie sind? Und das ist bei vielen Mitarbeitern so. Wir sollten weiterhin Diskriminierungen jenseits der anerkannten Aspekte identifizieren und thematisieren. Mir ist das mal aufgefallen, als wir einen Familienpark besuchten und es dort eine Familienkarte gab. Die war verbilligt natürlich gegenüber den Einzelkarten. Aber diese Familienkarte, so wurde erklärt, bedeutet zwei Erwachsene mit zwei eigenen Kindern. Ich habe lange überlegt, ob ich da mal an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes schreibe. Dann, wie kann es sein, dass die Grenze bei zwei eigenen Kindern gesetzt wird und für weitere Personen aus der Familie die Familienkarte nicht gilt? Nun, als Familienvater hat man dann doch am Ende andere Dinge zu tun. Aber es ist durchaus manchmal sinnvoll zu schauen, wo gibt es eigentlich Diskriminierung, über die keiner redet. Es gehört im unternehmerischen Handeln meines Erachtens weiter dazu, eine Unternehmenskultur zu fördern, die bereit ist, neu zu denken oder auch mal Neues zu wagen. Ich kann es nicht abschließend beurteilen, da fehlt mir die Kompetenz zu klären, könnte eine wachsende Beteiligung von Frauen in Leitungspositionen tatsächlich darin liegen, dass auch Leitungspositionen in Teilzeit angeboten werden? Ist das überhaupt praktikabel? Ist das möglich? Oder was bedeutet das für die Organisation von Arbeit in Unternehmen? Ich will es nicht beantworten, ich kann es hier nur fragen. Im Unternehmenskontext ist es durchaus auch legitim, die wirtschaftlichen Vorteile seines Vorschlags herauszustellen. Wenn man eine Idee hat, dann zu sagen, naja, das würde sogar uns als Unternehmen auch was bringen. Ja, dieser Nutzenansatz, das ist durchaus legitim, weil Unternehmen natürlich ertragsorientiert sind. Und insofern, wenn es Gründe dafür gibt, für einen Vorschlag, warum nicht? Zweiter Punkt, den ich hier worauf ich hinweisen möchte, es geht, wenn wir in die Auseinandersetzung um genderpolitische Fragen eintreten, geht es hauptsächlich darum, Menschen zu gewinnen, nicht so sehr darum, jede einzelne Diskussion als Sieger zu verlassen. Wichtig ist, die eigenen Überzeugungen ruhig und sachlich vorzutragen. Auch im Zweifelsfall über persönliche Angriffe hinwegzusehen, statt auf diese persönlichen Angriffe wiederum auf der persönlichen Ebene einzusteigen. Wir sollten als Christen Lagerzuweisung bzw. Klassifizierung ablehnen, obwohl leider Diskussionen häufig so laufen. Wir hatten es vorhin in einer Diskussion, also ich bringe vielleicht einen Vorschlag und dann kommt sofort, ja, das ist ja Verschwörungstheorie oder ein Vorschlag zur Förderung von Müttern, dass ja, du willst ja wieder Hitlers Mutterkreuz hier etablieren. Also das sind Totschlagargumente, mit denen Argumente ausgehebelt werden sollen. Und es ist wichtig, sich nicht auf diese Ebene einzulassen, sondern darauf zu drängen, dass wirklich zugehört wird, was das Anliegen ist. Und dass sie selbst natürlich auch zuhören. dringen Sie bei weitreichenden Behauptungen des Gegenübers auf konkrete Belege. Ja, also ich war mal bei einem Elternabend anwesend, auf dem der Schuldirektor in einer flammenden Rede erklärte, dass die Ganztagsschule, und zwar als verpflichtende Ganztagsschule, dass sie für alle Beteiligten das Beste sei. Ja, und das hat er sehr stark raus. Für alle profitieren davon. Die Eltern, die Kinder, die Lehrer und so weiter. Ich saß relativ weit vorne, sodass ich mich ungünstigerweise etwas umdrehen musste, um in die Gesichter der anderen zu schauen. Und ich sah die Gesichter der Lehrerinnen, die anwesend waren. Und die schauten überhaupt nicht glücklich. Ich vermute, weil sie selbst Kinder haben, die sie auch gerne, wenn es möglich ist, schon um die Mittagszeit herum zu Hause sehen. Und jetzt aber wurde ihnen hier vom Schuldirektor erklärt, das beste Modell für alle Beteiligten sei, dass wir bis 16 Uhr Schule haben. Fragen Sie zurück, drängen Sie auf Belege. Legen Sie Widersprüche und Übertreibungen offen. Vielleicht haben Sie manchmal am Ende solcher Debatten den Eindruck, Ihren Gegenüber nicht überzeugt zu haben. Gerade auch bei politisch sehr heiklen Themen. Gerade auch da, wo es um die Frage sexueller Identitäten geht. Nun gehen Sie ruhig davon aus, dass schon Ihr Widerspruch bei den meisten, die nichts gesagt haben in der Diskussion, irgendeinen Eindruck hinterlassen hat. Und dass Sie anwesende Unentschlossene vielleicht zumindest zum Nachdenken bewegt haben. Aber damit dieser Effekt eintritt, ist es wichtig, dass Sie genau kontrollieren, wie Sie sagen, was Sie sagen. Und damit bin ich beim letzten Punkt und schließe ab. Die größte Herausforderung liegt für uns Christen unverändert darin, unsere persönlichen Überzeugungen auch überzeugend zu leben. Paulus schreibt an die Gemeinden, ihr seid der Brief Christi. Für viele unserer Mitmenschen ist das der einzige Brief Gottes an sie, den sie je lesen werden. Das gewichtigste Argument gegen den christlichen Glauben ist für viele Menschen die Kluft zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit des Christenlebens. Dabei will ich jetzt gar nicht sagen, es geht darum, dass wir vollkommen leben, dass wir in allem, was wir tun, perfekt sind. Aber es geht einfach darum, dass in unserem Leben etwas aufleuchtet von dem Licht, das vom auferstandenen Jesus ausgeht. Seine Auferstehung feiern wir sonntags im Gottesdienst. Den Gottesdienst, in dem wir einüben die Praktiken des Glaubens, die uns dann auch im Alltag tragen sollen. Wir hören Gottes Wort, wir treten zum Tisch des Herrn und hier empfangen wir unsere Identität, neue Schöpfung in Christus zu sein. Was uns von anderen unterscheidet, kann niemals tiefer reichen als das, was uns mit ihnen verbindet, nämlich die Bestimmung, sich Gottes Zuspruch und Anspruch anzuvertrauen, wie sie im Evangelium von Jesus Christus vernehmbar ist. Dietrich Bonhoeffer beschließt ein Gedicht, indem er danach fragt, wer bin ich, beschließt es mit den Worten, wer ich auch bin, dein bin ich, o Gott. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.